Gerade in der letzten Stunde hatten wir ja festgestellt, wie hier mitgeteilt ist und Gott sagen muss, siehe, er betet. Dieser religiöse Mann, der wohl sein ganzes Leben lang im Gebet war, aber Gott solches Gebet nicht annehmen konnte. Und hier wird uns nun mitgeteilt, dass er es ab jetzt annimmt. Er hört sein Gebet. Wie wichtig ist doch die Verbindung zu dem lebendigen Gott, dass wir nicht meinen, beten zu müssen, wie die Heiden plappern, die meinen, ihres vielen Redens wegen Erhörung zu finden, sagt der Herr, sondern dass wir im Geiste beten, dass wir den Geist Gottes selbst besitzen, sonst werden wir niemals Verbindung zu dem lebendigen und mächtigen Herrn empfangen. Er war noch nicht wiedergeboren, dieser Saulus, und dennoch erhörte Gott Gebet. Und genau dieser Punkt soll uns ermuntern, wenn wir noch nicht errettet sind, aber wenn wir es aufrichtigen Herzens meinen, dass Gott dann schon durch seine uns gegebene Gnade unser Gebet auch zu erhören vermag. Das ist eingeschlossen in die vorlaufende Gnade unseres Gottes.
Bei Saulus war das so.
Und dann hatte dieser Saulus, nachdem er betete, um vor Gott erhörlich zu sein, wie mag der sein Herz ausgeschüttet haben, dass Gott das Gebet dieses Nichtwiedergeborenen anhört, registriert und aufnimmt. Er war 3 Tage nicht sehend. Wegen des Lichtes, das ihm begegnet war. Das heißt also, er hatte ein Licht gesehen, das vom Himmel her leuchtete, wie er sagte, und ihn 3 Tage blind machte. Ein Licht gesehen, das Jesus heißt, obgleich er noch gar nicht errettet war. Kein Wunder, dass er ist noch gut weggekommen. Dass er nur 3 Tage blind war und 3 Tage nicht aß und nicht trank. Und genau dieser Saulus im nicht wiedergeborenen Zustand, bitte merken wir uns das, hatte auch ein Gesicht. Steht hier. Er hatte ein Gesicht, der Herr sprach schon zu ihm, obgleich er noch gar nicht errettet war. Wir leben heute nicht in der Zeit der Gesichte, sondern primär in der Zeit der Gnade. Damals hatten wir eine Übergangszeit aus dem Gesetz in die Gnadenzeit. Und da waren noch Dinge mitgeteilt, die wir heute nicht mehr haben. Denn diese Gesichter zählen auch zu den Zeichen. Saulus hat ein Gesicht. Gott stellt ihm im Gesicht einen Mann vor. Saulus sieht den Mann, der ihm vorgestellt wird, und das ist Ananias. Er hatte also den Ananias nie gesehen und gekannt. Im Gesicht wird er ihm vorgestellt. Die Wege Gottes. Er sieht noch mehr, wie dieser Ananias hereinkommt und ihm die Hände auflegt. Das alles hat er im Gesicht gesehen. Obgleich er den Ananias noch nie begegnet war. Und er legte ihm die Hände auf, hier heißt es, damit er wieder sehend werde. Ganz wichtig, dass wir uns diesen Satz einprägen. Denn es hat schon Leute gegeben, die aus dem späteren aus dem Mitteilungstext von Vers 17 meinten, dass durch das Hände auflegen er den Heiligen Geist empfangen habe. Das stimmt nicht. Hier heißt es ganz klar, dass er ihm die Hände auflege, damit er sehend werde. Und deshalb ist in Vers 17 zweierlei Mitteilung gegeben. Sowohl sehend werde und, aber wir kommen dann gleich drauf, und den Heiligen Geist empfingen. Und Ananias aber antwortet, selbst im Gesicht dem Herrn. Das war eine Gesichtstuerei. Beide Seiten, die da dienen durften und die da bedient werden sollten, hatten jeweils ein Gesicht. Einer hat den anderen gesehen. Nun, Gott zeigt diesem Ananias, Herr, ich habe von vielem von diesem Mann gehört. Nun, das hatte sich herumgesprochen, was der böse Saulus getan hat. Wir sehen, dass eine böse Kunde durch die Lande geht. Wie viel Böses, sagt er dem lebendigen Gott, also hat es gestimmt, es war kein Gerücht. Oft gibt es auch unter Gläubigen Gerüchte, und deren nicht wenige. Aber das war kein Gerücht hier, das war Tatsache. Gott sprach mit Ananias und sagt ihm das, von wo er wusste, was er seinen Heiligen in Jerusalem alles angetan hat. Und er erzählt Gott immer mehr und sagt zum lebendigen Gott, dass er sogar Gewalt von den hohen Priestern empfangen hätte, alle zu binden, die diesen Namen Jesus anrufen. Das erzählt Ananias Gott. Ich möchte dazu schon einiges sagen. Es ist nicht unsere Sache, Gott Geschichten zu erzählen, auch nicht im Gebet. Und zwar deshalb nicht, weil Gott das besser weiß als wir. Auch unter Gläubigen ist es ab und zu üblich, Gott Geschichten zu erzählen. Ich muss innerlich manchmal da lachen. Aber ich selbst habe das getan. Als ich mal in einer großen Notlage war, da habe ich zu Gott gesagt, Herr, du siehst doch, wie durch Generationen wir dir dienen, mein Vater. Er war doch ein Treuer vor dir. Möchtest du nicht, aber es ist verkehrt. Gott weiß das besser als wir. Wir sollten in der Zeit des Neuen Testaments nicht so beten. Im Alten Testament haben wir das. Aber es ist alttestamentlich. Wir sollten nicht mehr so beten. Und schon ganz und gar Gott nicht Geschichten erzählen. Das war auch alttestamentlich schon nicht in Ordnung. Er erzählt ihm Geschichten, als ob Gott das nicht wisse. Er wusste es doch viel besser. Und dass Ananias das nicht gut wusste, ist ja der Beweis, dass Gott ihm eine Neuigkeit sagt, die Ananias noch gar nicht wusste, obgleich er meinte, Gott eine Geschichte erzählen zu können, über den Mann Saulus, dem Bösen, was er in Jerusalem alles getan hat. Obgleich das eine Tatsache war, muss Gott ihn belehren. Der Herr spricht jetzt zu ihm, Vers 15, geh hin. Das war also schon genug, was er Gott erzählt hatte. Und Gott hat in aller Langmut im Gesicht ihm seine Geschichten angehört. Aber er sagt, geh hin. Und zwar so, wie er es gesehen hatte. In Vers 11. Der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die Straße, welche die gerade genannt. Geh hin, sagt er jetzt, nachdem er die Geschichten hat. Gott reagiert nicht auf Geschichten. Haben wir das jetzt mitbekommen? Er sagt, geh hin. Er knüpft also wieder in Vers 11 an. Es war nur Zeitverlust. Unsere Geschichten, die wir dem lebendigen Gott im Gebet erzählen, sind Zeitverlust. Wenn es nicht Wort Gottes ist oder wenn es nicht das Bedürfnis unserer Herzen ist. Und er fügt hinzu, dieser, und er redet unmissverständlich von dem Saulus, soll ihm ein auserwähltes Gefäß sein. Der Ananias hatte einen ganz besonderen Vorzug. Er sollte diesem Mann, diesem gottlosen Mann, diesem religiösen Fanatiker, Saulus, die Hände auflegen. Er sei ihm ein auserwähltes Werkzeug, ein Gefäß, seinen Namen zu tragen, sowohl vor die Nationen als auch Könige und Söhne Israels. In diesen Satz ist einiges hineingelegt. Nun, wir wollen es der Reihe nach. Das, was uns auffällt, hier ist bei der Aufzählung das erste Nationen. Steht an erster Linie. Das hat Gott noch nie zu einem gesagt gehabt. Das war das erste Mal, dass er zu einem, den er zu seinen Aposteljüngern berufen sollte, auch gleichzeitig sagt zuerst zu den Heiden. Kein Wunder, dass es der Heidenapostel werden sollte. Gott offenbart das hier schon zuerst. Zuerst zu den Nationen, zu den Heiden. Und dann kommen Könige dran und ganz zum Schluss die Söhne Israels. Und genau so war es. Er fing zwar mit Israel an, bis er einsah, dass das nicht der Weg Gottes war. Und sagt dann, ab jetzt gehe ich nur noch zu den Heiden. Das hätte er eigentlich schon eher wissen müssen. Er hätte in dieser Zeit schon fruchtbarer wirken können, wenn er sich dieser Sätze bewusst gewesen wäre. Wahrscheinlich hat er es noch nicht ganz verstanden. Immer wieder versuchte er, das Werk des Evangeliums unter den Juden auszurichten. Und dennoch hatte Gott ihn nicht wie Petrus und Jakobus unter die Beschneidung gesandt, sondern ihn zu den Heiden geschickt. Warum denn? Nun, weil Gott gesagt hatte, in dir, Abraham, werden gesegnet werden alle Völkerschaften der Erde. Er sollte jetzt das ausrichten, was einstmals vor langen, langen Jahren zum Vater des Glaubens Abraham durch Gott, dem Lebendigen, gesagt war. Meinen Namen zu tragen. Das ist eine Titulierung, die denen solches eigentlich zu allen Kindern Gottes geredet ist. Auch du darfst den Namen Jesus tragen. Wie trägst du den Namen Jesus? Nicht jeder hat den Auftrag, vor Königen den Namen Jesus zu tragen. Noch dazu heute sind die Könige recht knapp geworden. Ich muss schon bis auf die Zaunkönige sind sie arg knapp geworden. Nun, damals gab es eben mehr Könige. Da konnte man noch eher mal einem König begegnen. Aber den Namen Jesu zu tragen, sind wir berufen. Wenn du Kind Gottes bist, wenn du noch nicht wiedergeboren bist, hast du deinen Namen zu halten. Das ist ein Übel unter der religiösen Sonne, dass man meint, man könnte das studieren. Nein, nein. Kind Gottes wird nicht studiert, sondern wir brauchen eine Wiedergeburt, um Kind Gottes zu werden. Und dann darfst du in diesem Vorrecht Pauli des Heidenapostels gefunden werden, diesen Namen Jesus hinausgebracht. Die Frage aber ist, werden solche, deren Namensträger Jesu du bist, auch Jesus an dir sehen? Das ist anders. Wir wollen doch mal die Frage stellen, wie das mit Paulus war. Konnten denn die Nationen, konnten denn die Könige, die Söhne Israels, Jesus an ihm sehen? Und da müssen wir sagen, ja. Auch heute noch. Er war solch ein Zeugnis, dass Gott ihn in seinem Worte gebrauchen konnte, auch ein Zeugnis für uns zu sein. Und ich möchte so weit gehen, dass wir, die wir heute errettet worden sind, als Kinder Gottes gefunden werden, die wir den Heiligen Geist haben, dass der das Anrecht, Gottes Kind zu sein, dass wir heute in diesem Vorzug stehen, diesen hohen Namen zu tragen, diesen gewaltigen Namen, einen Namen, der über jeden Namen ist. Dieser Name Jesus, was liegt doch darin? Ich darf mich gerade hinsichtlich einer Verkündigung gerade damit beschäftigen. Diesen Namen, der über jeden Namen ist. Ein herrlicher Name, Jesus. Wir dürfen ihn hinaustragen. Wir dürfen ihn bezeugen. Ach, dass wir ein fröhliches Zeugnis Jesu wären. Nicht mit Sauerkrautgesichtern Jesus bezeugen können, sondern wir haben allen Grund, Jesus zu sagen, jedem. Die Bibel geizt nicht mit diesem Zeugnis und sagt, zu gelegener und ungelegener Zeit. Nun, wenn wir es heute hier verkündigen, dann ist das eigentlich das Allerwenigste. Sind lauter solche da, die gekommen sind, weil sie es hören wollten. Nun gut, Aber wir müssen es auch solchen sagen, die es nicht hören wollen. Ich glaube, dass Saulus einer war, der es nicht hören wollte über Jahre. Er hat es gehört. Ein auserwähltes Gefäß ist er geworden. Aber Gott fügt noch weiter hinzu. Er, der Lebendige, möchte diesem Paulus, diesem Saulus hier noch zeigen, wie vieles er überhaupt für diesen vorzüglichen Namen Jesus leiden wird. Wenn wir als Kinder Gottes nicht leiden, dann ist es ganz offenbar, dass wir diesen Namen Jesus nicht hochhalten. Das sagt. Hier ist nicht Leiden gemeint, dass ich Kopfschmerzen habe. Hier ist Leiden um Jesu Willen gemeint. Davon redet Gott. Wenn wir nicht in eine Auseinandersetzung geraten mit anderen, indem wir im Zeugnis Christi die Botschaft von Jesus sagen, dann ist auch in unserem Leben etwas schwach oder gar faul. Meistens faul. Meistens verfault. Der Herr möchte uns zu ganz neuem Leben wieder erwecken und gebrauchen, dass wir diesen herrlichen Jesus-Namen wieder ganz neu ausrichten. Geschwister, heute sind zwar viele im Urlaub. Ab nächsten Sonntag fängt es wieder an und der Zugang kommt wieder. Aber wir sind ungefähr in der Gemeinde 170, 180. Ach, würden wir doch uns vornehmen, in diesem Jahr jeder nur einen zu Jesus zu führen. Da hätten wir einen riesigen Zugang. Da würden die Leute auch hier auf dem Fußboden im Gang sitzen. Und das wäre nach Gottes Gedanken gerade das Rechte. Dann wären wir so, dass wir seinen Namen tragen. Hoffentlich ist es nicht umgekehrt, dass Jesus, dass dein Name hinter diesem Namen Kraft und Macht steht, nur noch uns tragen muss. Aber leider ist es so. Jesus hat uns das Vorrecht eingeräumt. Du, wenn du errettet bist, darfst du den Namen Jesus tragen. Bist du dir überhaupt dessen bewusst? Wenn du wüsstest, was der Name Jesus beinhalten würde, du würdest Sprünge tun, denn dieses Tragen des Namens Jesu geschieht zwar hier, in unserer leiblichen Schwachheit, im Fleisch, noch, aber es ist bestimmt für die Ewigkeit. Vor uns liegt eine endlose Ewigkeit. Wir leben nicht der Vergänglichkeit, der Zeitlichkeit. Wir leben in der Vergänglichkeit, aber wir leben nicht ihr, sondern wir leben für die Ewigkeit. Augenblicklich sind wir noch da. Wunderbares Evangelium. In dem Namen Jesus ist uns das geschenkt. Vieles musste Paulus leiden, weil er diesen Namen tragen durfte. Ob wir uns da nicht schämen müssen, dass wir heute durch ein liederliches Christenleben führen, es uns sogar noch bequemer machen, als es überhaupt ist, wenn wir Jesus nicht bezeugen, wozu er uns aufgerufen hat. Was hatte Gott gesagt zu diesem Ananias in Vers 15? Geh hin! Und in Vers 17, Ananias aber ging hin. Der hat nichts mehr drauf erwidert. Der hatte nichts mehr zu sagen. Ich meine, dass das überhaupt das Geheimnis eines gottgemäßen Lebens ist. Vor Jesus völlig fertig zu sein. Nichts mehr sagen. Solange wie wir uns Christus, dem Lebendigen, noch nicht letztlich ausgeliefert haben, haben wir auch noch etwas zu sagen. Aber wenn diese Auslieferung geschehen ist, wie Jesus sie will, dann werden wir stille. Dann gehen wir und reden nicht mehr gegen Gott. Ananias ging. Er kam ins Haus und er hat gar nicht lange gewartet. Das war mit einem starken Glauben verbunden. Er ist in das Haus reingestürmt und hat die Hände schon ausgestreckt. Ihm die Hände auflegend ist er ins Haus gekommen. So steht es hier. Einmal sehen wir, dass wir hier noch nicht in der Lehre der Gemeinde gefunden werden, wonach nunmehr nur noch das Händeauflegen durch die Ältestenschaft der Gemeinde erlaubt ist. Wir haben hier noch, wie schon eingangs gesagt, noch den Boden der Zeichenwunder. Er streckt ihm die Hände aus, um sie ihm aufzulegen. Er nennt ihn auch schon Bruder Saul. Für ihn war es schon ein Bruder, weil er wusste, was jetzt kommt. Gott hatte es ihm geoffenbart. Wir müssen kein Gesicht haben, um die göttlichen Absichten geoffenbart zu bekommen. Wir haben sein Wort. Wem das nicht genügt, dem genügt Jesus nicht. Dann ist es kein Wunder, dass die einen Mormonen werden. Die müssen noch was dazu haben. Die anderen haben noch eine Mary Eddie Baker. Da hat jeder noch was dazu. Wir haben die Bibel und. Dann genügt ihnen Jesus nicht. Heute gibt es viele Christen, die haben die Bibel und noch Zeichen. Sie begehren noch Zeichen. Auch das ist falsch. Völlig falsch. Wir stehen nicht auf diesem Boden. Hier haben wir Mitteilung des Wortes Gottes von damals, in der Entstehung der Gemeinde, der urgemeindlichen Gemeindezeit. Er sagt, Bruder Saul, der Herr, er will dartun, dass er nicht in eigener Sache kommt. Er will ihnen wieder was erzählen. Der Herr hat mich gesandt. Der Saul wusste das aber schon. Das haben wir ja eben behandelt. Er hat es ja schon im Gesicht gesehen. Sehen wir, wie schwer es uns fällt, selbst den Dienst des Herrn zu tun, ohne uns dabei zu verbinden. Wie schwer ist das doch. Aber es ist vielleicht auch für uns eine Ermutigung, dass wir nicht nach einem Perfektionismus streben. Wir sehen das an diesem Gottesmann Ananias, der selbst auch nur schwerlich von sich wegkam. Er entschuldigt sich, dass Gott ihn gesandt habe. Er wusste das schon. Wir haben das ja gelesen. Vers 12 steht da. Und sagt, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Wege. Ich glaube, dass für diesen Saulus es keine große Frage mehr war, woher er es wusste. Nachdem er auch schon informiert war über das, was ich jetzt vollzog. Den du kamst, also diesen Weg, damit du wiedersehend und mit Heiligem Geiste erfüllt wirst. Wir wollen hier aus dieser Mitteilung von Vers 17 Folgendes lernen. Handauflegung durch den Gottesmann Ananias aufgrund oder dafür, damit er wieder sehend werde. Er sollte wieder sehend werden. Vers 12 am Ende. Hier haben wir nun das Sehendwerden. Das bedeutet, dass ihm Licht wurde. Es gibt auch, wir wollen es ruhig mal so nennen, es gibt auch bei Bekehrungen Fehlgeburten. Und zwar hat es an Licht gefehlt. Ist ganz klar. Eine Fehlgeburt lebt nicht. Sie hat kein Leben. Ist ganz klar. Dieser Saul bekommt also erst Licht. Wir wollen da heraus lernen, dass wir erst Licht haben müssen, bevor wir den Heiligen Geist bekommen. Das wollen wir hier heraus lernen. Wie falsch ist das, wenn das Wort Gottes nachgeäfft wird? Hängt mit Affen zusammen. Äffen. Ich nenne das so deutlich, damit wir es einordnen können. Denn dort ist ein religiöser Zoo. Da legt man anderen die Hände auf, dass sie den Heiligen Geist empfangen sollen. Das wird heute gemacht. Und dabei haben sie noch gar kein Licht über Jesus. Noch kein Licht über ihre Sünden. Noch kein Licht, dass einer da ist, der für sie gestorben ist, Jesus. Wie falsch. Solche Irrwege. Wie viel Finsternis, wie viel Irrsterne am Glaubenshimmel. Er wurde mit Heiligem Geist erfüllt, nachdem er Licht bekommen hat, nachdem er sehend geworden war. Interessant ist auch die Folge, sein irdisches Auge bei der Begegnung des himmlischen Lichtes wurde blind und nachdem er nach 3 Tagen Blindheit wieder himmlisches Licht bekam, hatte er neues Leben. Da war er nicht mehr der Alte. Wir können sagen, dass er an dieser Stelle, dass genau an diesem Zeitpunkt aus dem Saulus der Paulus geworden ist. Wir finden nicht umsonst die Namensveränderungen bei solchen Begebenheiten. Denken wir an die Bekehrung des Jakob, der ab diesem Moment, aber der war nicht von gestern, dieser Jakob. Das muss ein Haudegen gewesen sein. Der scheute sich weder vor Gott noch vor dem Engel. Der hat mit allem rumgeballt. Ich glaube, das ist das Bild des natürlichen Menschen. Er haut sich mit Gott herum. Er meint, gegen Gott ankommen zu können. So etwas kann nur im natürlichen Menschen überdacht werden. Er hat es versucht, dieser Jakob, und hinkend ging er von dannen. Gott hatte seine Spannsehne angerührt. Da war er lahm bis zu seinem Lebensende. Er war verkürzt. Er war im wahrhaften Sinne des Wortes beschnitten. Aber an seinem Herzen war etwas geschehen. Das war vorher nicht. Gott konnte sein Herz, das jetzt Licht bekommen hatte, ganz neu ausrüsten, in Verbindung mit dem Namen Israel, sollst du heißen. Jakob hieß von dieser Stunde an Israel und alle, die von diesem Jakob nun leibliche Nachkommen sind, waren die Israeliten bis zum heutigen Tag. Nun lesen wir den Vorgang aus seiner Perspektive, aus der Perspektive des Saulus. Er sagt, und alsbald, der hat die Hände aufgelegt und mir wurde Licht und der Geist Gottes zog in sein Herz ein und alsbald, da fiel es wie Schuppen von seinen Augen. Oh, Freunde, dass wir das nur mehr erleben könnten, wie Menschen Jesus annehmen, damit sie ewiges Leben bekommen. Wenn diese Schuppen runterfallen, dann ist was los, dann können Sie sehen. Zu Neujahr, da gab es bei uns zu Hause immer Karpfen. Und ich habe den nie gemocht. Und ich war zwar immer dabei, wenn er sauber gemacht wurde. Und das war mir der größte Spaß, mehr als das Essen. Ich habe mir als Kind die Dinger immer auf den Arm geklebt. Auf die Hände, da waren die Schuppen drauf, wie sie runterfielen. Ich habe durchgeguckt, das war für mich Experiment. Kleiner Bub. Ich konnte aber nicht durchsehen. Kann's nicht durchgucken. So trüb sind die. Schuppen. Karpfenschuppen vor den Augen. Zehnfältig, 10 Schichten. Wie will ein solcher sehen können? Das heißt, wer nicht Licht von Jesus hat, der hat ein 10-fältiges Schuppengeflecht vor seinen Augen. Und die bilden sich dann noch ein, sie könnten sehen. Furchtbar. Ach, dass wir doch sehend werden möchten, aber solches bewirkt nur Jesus der Herr. Wenn wir aufrichtig sind und vor einem lebendigen Gott restens kapitulieren. Das mag Jesus. Das ist seine Absicht. Es fiel wie Schuppen von seinem Augen. Er wurde sehend und stand auf und er ließ sich nicht. Nein, er wurde getauft. Da war eine Übereinstimmung. Er wurde gleich unter Wasser gedrückt. Da war neues Leben da. Das Alte sollte sofort in die Vergessenheit geraten. Er sollte nicht betrottelt werden. Nein, er sollte ganz untergetaucht werden, wie Gottes Lehrer es uns hinterlassen hat im Neuen Testament. Sonst hätte er dieser wunderbare Apostel nicht sein können. Aber nicht allein das geistliche Leben erstarkte in ihm, sondern auch das leibliche. Man gab ihm Speisen. Wir sehen, dass alles zu seiner Sache gehört. Wir können nicht sagen, wir brauchen nur geistliche Sachen und vernachlässigen das Leibliche. Nein, nein, absolut. Das ist ein Irrweg. Gott hat uns den Leib gegeben. Wir sind verantwortlich und die Bibel Gottes Wort sagt, dass wir ihn tadellos bewahren würden. Nach jeder Richtung. Und da steht gerade der Leib an erster Stelle. Er war etliche Tage bei den Jüngern in Damaskus. Er hat sich jetzt aufgehalten. Und deshalb heißt es, und alsbald predigte er aber schon in den Synagogen. Und zwar, was denn? Das Gesetz? Nein. Jesum, dass dieser der Sohn Gottes. Bei solch einer radikalen Lichteinflutung ist das auch kein Wunder. Aber wir haben keine Ausrede, wenn es bei uns nicht so ist. Das ist eine Frage, die hier angeschnitten wird. Soll man solche, die gerade zum Glauben gekommen sind, nun auf die Öffentlichkeit loslassen? Nicht? Das ist ja das Thema, was hier ansteht. Paulus war so erfüllt, dass er sofort sich in die Auseinandersetzung in die Synagogen begab. Und dort gab es natürlich riesige Zerreißproben. Ganz klar. Und was tat Gott? Gott nahm ihn weg. Und wo schickte er ihn hin? In die arabische Wüste. Da war er viele Jahre. Wollen wir nicht daraus lernen? Dass wir dann, wenn wir zum Glauben gekommen sind, schon ein Zeugnis haben können, hat Paulus auch gesagt. Aber dass wir nicht gleich das Wort zu verkündigen haben. Wir wollen es uns mal annehmen. Gott hat seine Werkzeuge über Zeit zubereitet. Deshalb kein Wunder, dass alle, die ihn hörten, nun außer sich gerieten. Gerade dieser, der in Jerusalem das alles zerstörte, alle die binden ließ, die den Namen Jesus anriefen, genau der macht das jetzt selbst. Aber genau das war das große Zeugnis. Dieses Gefäß, das Gott bestimmt hat, für diesen seinen Dienst.